das ist noch ein weiter Weg, aber das ist super positiv, dass immer mehr Firmen sagen, hey, das hat Potenzial, wir sehen das Potenzial und wir müssen jetzt schon früh da rein investieren und uns mit der Thematik auseinandersetzen, um Know-how aufzubauen. Ist es überhaupt was für uns und wie können wir da Fuß fassen in der Zukunft?
Interaktiv, der Podcast des Fraunhofer IPA. Inspirierend, praktisch, authentisch. Mein heutiger Gast ist seit 4 Jahren beim Fraunhofer IPA tätig in der Abteilung Unternehmensstrategie und Entwicklung. Er hat technische Kybernetik in Stuttgart studiert, war Softwareentwickler in der Industrie und hat dann entschieden, in die Wissenschaft zu wechseln. Er bildet die Schnittstelle zwischen Technologie und Strategieentwicklung. Sein Fokus sind Themen im Bereich Digitalisierung und Industrie 4.0. In seiner Freizeit liebt er es, in die Natur zu gehen und zu wandern. Begrüßen Sie mit mir den Gast dieser Folge, Franz Falkenau.
Ja, hallo Fred, vielen Dank für die Einladung.
Freut mich, dass du heute hier bist. Du hast ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht. Da gehen wir gleich näher drauf ein. Was mich natürlich zu Beginn interessiert, wie kommt man denn dazu, technische Kybernetik zu studieren?
Ist eine sehr gute Frage. Das werde ich tatsächlich häufig gefragt. Ich habe das relativ früh entschieden, als ich noch in der Schule war. Tatsächlich, glaube ich, hauptsächlich, weil ich als Jugendlicher Roboter cool fand. Da hat sich natürlich im Studium relativ schnell rausgestellt, dass da mehr dahinter steckt, viel Mathematik, Systemtheorie und so weiter. Aber letztendlich ist es ein super cooler Studiengang, den ich auch jedem empfehlen kann, der sich irgendwie für Ingenieurswissenschaften interessiert, aber vielleicht noch nicht ganz weiß, in welche Richtung es gehen soll, weil gerade die Regelungstechnik bietet ganz viel Anwendungsgebiete, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Fahrzeugmotorentechnik. Also cooler Studiengang auf alle Fälle.
Ja, und aktuell hast du ja das Aufgabengebiet Technologie und Strategieentwicklung. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder die andere, wie passt denn das zusammen? Wie kann man sich die Arbeit in diesem Kontext vorstellen?
Ja, es ist so, dass es eigentlich ganz essentiell ist, dass die beiden Themen Hand in Hand betrachtet werden. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, irgendeine Firma oder ein Unternehmen möchte zum Beispiel ein neues digitales Produkt auf den Markt bringen und möchte dafür eine Strategie entwickeln, vielleicht ein Geschäftsmodell entwickeln, dann ist es auch ganz wichtig, gleichzeitig zu schauen, passt die technologische Seite dabei? Also zum Beispiel, wie sieht der Entwicklungshorizont aus? Welche Programmierer braucht man? Welche Fähigkeiten müssen die haben? Welche Infrastruktur brauche ich dafür? Und dementsprechend gute Strategieentwicklung hat immer auch die Technologie im Auge.
Sehr gut, prima. Vielen Dank, dass du uns das ein bisschen näher gebracht hast. Ja, der Titel unserer heutigen Interaktiv-Podcast-Folge lautet Cyberland – Potenziale des Metaverse für Unternehmen in Baden-Württemberg. In einer letzten Ausgabe des Fachmagazins Werben und Verkaufen gab es einen Beitrag mit dem Titel Nix los im Metaverse oder doch? Du bist jetzt in der Materie drin, du bist da eingetaucht. Wie ist denn dein Eindruck? Ist da was los oder eben nicht?
Also direkt vorweg kann ich schon mal sagen, ja, es ist sehr viel los. Es ist natürlich so, dass in den aktuellen Medien der letzten Monate immer viel drauf geschaut wurde, was macht der ehemalige Facebook-Konzern Meta, weil die natürlich auch vor ungefähr 2 Jahren groß vorangeschritten sind in der Presse mit ihren Projekten. Und glaubt man den Zahlen im Internet, haben sie seit Anfang 2022 über 20 Milliarden Dollar Verlust gemacht, beziehungsweise in die Entwicklung reingesteckt. Und wenn man sich da die aktuellen Ergebnisse anguckt, dass eben ihre Meta Horizon Worlds Plattform für Consumer relativ leer ist, relativ wenig Nutzer hat, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, hey, was ist da los? Ist das Metaverse ein Flop? Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, für uns auch, ist zu betrachten, was ist denn überhaupt das Metaverse? Und da gehen wir gar nicht davon aus, dass wir sagen, ja, das sind bunte Welten, wo Avatare rumhüpfen und miteinander spielen, sondern ganz konzeptuell gesehen ist es eigentlich die gesamtheitliche Verschmelzung von der realen Welt mit der virtuellen Welt. Und wir sagen, dass man praktisch aus der realen Welt mit Hilfe von Enabler-Technologien, sowohl softwareseitig als auch hardwareseitig und mit Hilfe von Infrastruktur und bestimmten Rahmenbedingungen es eben schafft, digitale oder virtuelle Zwillinge von realen Gegenständen zu erschaffen und die dann im virtuellen Raum zu nutzen, um Mehrwerte zu generieren. Oder umgekehrt, letztendlich, weil der virtuelle Raum ja unendlich groß sein kann oder man Dinge machen kann, die in der realen Welt nicht gehen, da wieder Mehrwerte schaffen, die man dann auch wieder realisiert und in irgendwie um ein Ökosystem herum gestrickt Mehrwerte für die reale Welt schafft. Und soweit zur konzeptionellen Definition davon. Das heißt aber natürlich auch, dass im B2C-Bereich ganz viel passiert in Richtung Technologieentwicklung. Und wir sehen zum Beispiel, dass teilweise heutzutage schon gesamte Fabriken virtualisiert sind und simuliert werden. Und das kommt natürlich nicht so in die Consumer-Medien, aber da sehen wir, dass doch sehr viel Investition und auch sehr viel Arbeit, die da schon drin steckt.
Ja, 20 Milliarden US-Dollar, das ist ja wirklich eine Zahl mit sehr vielen Nullen. Das kann man sich wahrscheinlich auch nur leisten, wenn man irgendwie so ein Unternehmen hat wie Mark Zuckerberg. Also wenn du sagst Verlust, das ist ja wirklich, aber ich will gar nicht auf die Zahlen jetzt groß da hinaus und das irgendwie jonglieren. Aber es gibt tatsächlich trotzdem Unternehmen, du hast gesagt im B2C-Bereich, auch in diesem Beitrag, den ich vorhin erwähnt habe, von Werben und Verkaufen, Unternehmen wie zum Beispiel die Volkswagen-Tochter Cupra oder das Modelabel H&M, die machen was. Also die versuchen tatsächlich Nutzer zu generieren in diesem Metaverse. Also ein bisschen was ist schon tatsächlich los, oder? Kann man das so sagen?
Ja, wir sehen auch, es gibt immer mehr und mehr Firmen, die Metaverse-Use-Cases auf den Markt bringen, die das aktuell auch viel zu Marketingzwecken benutzen. Das ist schon mal sehr positiv. Viele sagen denn eben von sich, dass sie da jetzt in das Metaverse einsteigen oder Metaverse mitmachen. Aus unserer Sicht ist es noch nicht ganz so, weil in Anführungszeichen das Metaverse noch nicht existiert. Letztendlich haben wir auch festgestellt, dass ganz viele Technologien, die es irgendwie braucht, um so ein Metaverse zu kreieren, die müssen erstmal miteinander konvergieren, die müssen miteinander verzahnt werden. Beispielsweise gerade groß im Hype künstliche Intelligenz, mit der dann vielleicht irgendwie Content in der virtuellen Welt automatisch kreiert werden kann. Und da ist unser Ansatz, dass da noch ganz viel entstehen muss, ganz viel Entwicklungsarbeit geleistet werden muss, bis irgendwann mal viele verschiedene dieser virtuellen Welt auch interoperabel miteinander vernetzt sind. Und das ist noch ein weiter Weg, aber das ist super positiv, dass immer mehr Firmen sagen, hey, das hat Potenzial, wir sehen das Potenzial und wir müssen jetzt schon früh da rein investieren und uns mit der Thematik auseinandersetzen, um Know-how aufzubauen, um ja mal den Fuß ins Wasser reinzuhalten, um zu testen, ist das überhaupt was für uns und wie können wir da Fuß fassen in der Zukunft?
Ja, wie bei allen neuen Technologien, es braucht immer so die First Mover und dann kommen die Fast Follower. Und wenn das Ganze dann wirklich ein Rolling Stone ist, ein System, was funktioniert, wirklich, wo der Stein rollt, dann kann da auch ein bisschen mehr passieren. Jetzt kommen wir mal, du hast jetzt uns ein bisschen da einsortiert in die Thematik, das ist gut. Kommen wir genau jetzt zum Thema Cyberland. Also The Land, Baden-Württemberg, alle wissen wir, diese Kampagne. Und jetzt die Studie heißt Cyberland. Was genau ist das?
Ja, der Name ist tatsächlich ein bisschen an die Kampagne angelehnt. Cyberland ist eine Studie, die wir am Fraunhofer IPA in Kooperation mit dem Fraunhofer IAO und dem Virtual Dimension Center in Fellbach durchgeführt haben. Das Ganze wurde beauftragt vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Und was wir getan haben, ist im Kern 30 Unternehmen befragt, die sich aktuell schon mit der Thematik Metaverse auseinandersetzen. Dabei haben wir darauf geachtet, dass das Ganze branchenübergreifend ist. Also wir haben verschiedene Branchen, aber auch Anwendungsentwickler, Technologieanbieter befragt. Und Kern der Studie ist, aufzuzeigen, welche Potenziale birgt das Metaverse für diese Unternehmen. Und welche Herausforderungen müssen sie meistern, um diese Potenziale nutzen zu können? Und letztendlich ergeben sich daraus Handlungsempfehlungen, die wir der Politik, Gesellschaft, aber auch den Unternehmen selber an die Hand geben und sagen, hey, schaut mal, das müsste jetzt gemacht werden, um tatsächlich denn irgendwann mal diesen Stein ins Rollen zu kriegen und dass wir nicht die allerletzten Fast-Follower sind, sondern dass wir von Anfang an als Land Baden-Württemberg auch die Technologien, die wir schon haben, die Unternehmen irgendwie nutzen und da vorne mit dabei sind in der Entwicklung, wenn es ums Metaverse geht. Und ganz parallel dazu wurde auch noch ein Kompetenzatlas entwickelt, der es Unternehmen ermöglicht, zu suchen und zu finden, wer denn hier in der Region tatsächlich schon an Metaverse-Technologien entwickelt. Da sind jetzt schon über 700 Verbände, Firmen drin, die man finden kann, wo steht, was die machen im und um den Bereich Metaverse.
Klingt total spannend. In Amerika, da macht man es eher so, da entwickelt man was und dann korrigiert man den Kurs. In Deutschland ist es eher so, wir machen eine Studie. Also es ist so typisch deutsch, aber das ist ja auch okay, ist ein sehr systematischer Ansatz. Jetzt hast du ein bisschen skizziert, wen ihr befragt habt, nämlich 30 Unternehmen in Baden-Württemberg, verschiedenster Branchen. Jetzt würde natürlich, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer interessieren, was ist denn dabei rausgekommen? Was sind denn so die Erkenntnisse der Studie? Berichte doch mal ein bisschen.
Ja, die wichtigsten Erkenntnisse sind, wie gerade eben schon gesagt, wir haben schon super Voraussetzungen, um in das Thema zu starten, beziehungsweise ganz viele Unternehmen sind ja schon längst gestartet. Wie schon gesagt, der Kompetenzatlas hat über 700 Unternehmen identifiziert, die teilweise Weltmarktführer sind in ihren Nischen. Und jetzt geht es eben darum, das auch zu nutzen und diese Expertise in der Technologieentwicklung auch umzusetzen für das Thema Metaverse. Und die Herausforderungen, welche die Unternehmen oder denen die Unternehmen gegenüberstehen, das sind ganz ähnliche wie auch schon beim Thema Industrie 4.0, wie beim Thema Digitalisierung. Das sind bekannte Sachen wie Mangel an verfügbaren Daten oder auch rechtliche Unsicherheit, was die Daten angeht, weil wenn jemand sich in der rechtlichen Grauzone befindet, weil er nicht ganz weiß, kann er jetzt Daten verwenden, ja oder nein, dann ist das Unternehmen oder die Institution natürlich auch gehemmt, da dann rein zu investieren und Geld in die Hand zu nehmen. Aber auch klassische Themen, fehlendes Know-how, das sind alles Sachen, an denen muss gearbeitet werden. Und ein ganz großer Kernpunkt, den auch Unternehmen genannt haben, ist ein unklarer Nutzen in der Umsetzung von Metaverse-Projekten. Also warum sollte ein Unternehmen irgendwie in der virtuellen Welt eine Marketingplattform aufbauen oder ihre Maschinen in virtuelle Zwillinge umbauen, wenn es noch gar keine richtige Anforderung dafür gibt? Und da haben wir eben festgestellt, dass da ein ganz großer Handlungsbedarf ist, da den Unternehmen zu helfen, gerade auch KMUs, also kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und da müssen auch Entwicklungsräume geschaffen werden, in denen Unternehmen frei mal experimentieren können und auch irgendwie ihre Innovation vorantreiben können. All die Ergebnisse jetzt zu nennen, würde natürlich den Rahmen sprengen. Da kann ich nur empfehlen, jedem Zuhörer, sich auch die Studie mal runterzuladen.
Ja, jetzt überlegt man sich natürlich, also mir fällt ein Begriff ein, nämlich Spielwiese. Das ist vielleicht eine nette Spielwiese, aber am Ende des Tages, die Produktion ist auf dem Shopfloor, da steht eine echte Maschine. Digitale Zwillinge kennen vielleicht viele schon, also einfach das digitale Abbild. Aber warum brauche ich das im Metaverse? Ich kann doch in meiner eigenen, jetzt bin ich mal Unternehmen X, produziere das Produkt Y und habe immer einen digitalen Zwilling in meiner eigenen Produktion im Abbild. Warum muss das im Metaverse dargestellt werden?
Das ist eine berechtigte Frage, wo eben auch genau die Unternehmen dahinter sind. Wir haben ein Beispiel aus unserer Studie, hat ein Technologieanbieter oder Anwendungsentwickler uns genannt, dass seine Kunden die digitale Zwillinge bei ihm praktisch verwenden oder bauen, mithilfe dessen sie ihre Fabrikplanung und Planungsprozesse digitalisieren, 20% Effizienzgewinn haben. Das heißt, nur um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, ich möchte eine neue Anlage bauen, eine neue Prozesslinie, dann kann ich sagen, ich virtualisiere diese gesamte Prozesslinie vorher schon in einer virtuellen Welt und simuliere alle Eventualitäten, wie die Abläufe in meiner zukünftigen Fabrik optimiert laufen können, ohne tatsächlich schon die Anlage gebaut zu haben. Und das spart dann wiederum Zeit und Geld bei der Inbetriebnahme einer solchen Anlage.
Mhm. Total nachvollziehbar, absolut verstanden. Was mich trotzdem interessiert, und da muss ich dich ein bisschen löchern, warum muss ich das im Metaverse darstellen? Ist das, wie ist dein Eindruck, ist das jetzt eine virtuelle Umgebung, wo man sagt, hip, hip, hurra, richtig toll, da macht das Spaß, weil ich kann mir vorstellen, bleibe ich nochmal bei der Firma X mit dem Produkt Y, die eine Maschine virtuell darstellen, das können die auch in ihrem eigenen Softwareprogramm machen. Und dann können sie sich via Teams die Kollegen aus China zuschalten. Also wofür brauche ich wirklich oder was ist der Mehrwert von diesem Metaverse, das dort zu tun?
Das ist eine gute Frage, weil auch den Anwendungsfall, den ich gerade geschildert habe, das ist natürlich, könnte erstmal nur eine für sich gekapselte virtuelle Welt sein. Der größte Vorteil des Metaverse, was es irgendwann mal geben könnte, wäre dann eben, dass man per Knopfdruck sagt, hey, ich will eine Maschine austauschen und dann muss ich eben nicht erst einen Entwickler anstoßen und sagen, hey, kannst du mir die Maschine für meine virtuelle Welt entwickeln, dass ich die da reinsetzen kann, sondern dadurch, dass alles interoperabel miteinander verbunden ist, kann ich direkt vom Server, vom Maschinenhersteller mir vielleicht das virtuelle Modell dazu kaufen oder dazu holen und es wird dann direkt da reingesetzt. Gleichzeitig kann ich vielleicht per Knopfdruck in die virtuelle Welt von einem anderen Maschinenhersteller gehen und gucken, wie da die Maschinen bei ihm aussehen, bei ihm funktionieren, ohne dass ich mich erstmal ausloggen muss, dass ich irgendwas Neues installieren muss. Da ist der große Vorteil, dass man innerhalb einer völlig interoperablen Welt miteinander interagieren kann. Der nächste Punkt ist, dass man vielleicht auch seine Fabrik irgendwann mal ausstellen will und ganz viele auch B2C-Kunden haben will, die sich das einfach mal anschauen, was man denn so macht. Bestes Beispiel Marketing Porsche. Da können dann die Leute gucken, wie wird mein eigener Porsche in Echtzeit produziert? Und das ist denn nicht nur, ja cool, ich sehe, wie Teile von einem Porsche hier gefertigt werden. Das wäre tatsächlich das echte Teil, was man in Echtzeit sieht, was in Echtzeit auch in der realen Fabrik gerade gestanzt wird, der Motor, der gerade gefräst wird, wie auch immer. Und da haben wir oder da sehen wir ganz neue Märkte, die erschlossen werden können, ganz neue Geschäftsmodelle, Werteangebote, die dadurch kreiert werden können, was dann auch theoretisch irgendwann mal skalierbar ist. Da guckt dann nicht nur eine Person dieser Produktion zu, sondern vielleicht Hunderte, vielleicht Tausende. Und das ist eben in einer ganz normalen virtuellen Anwendung, wie es die heute gibt, die man irgendwo installieren muss, noch nicht möglich.
Also aus Kundenbindungssicht oder Marketing-Sicht total geniale Idee, dass man daraus eine gläserne Fabrik macht. Ich sehe, wie mein Porsche gebaut wird, kann mich schon freuen, sogar, das ist sogar meiner, der ist personalisiert. Da steht mein Name dann in der virtuellen Welt. Andererseits könnte ich mir vorstellen, wenn wir diesem Beispiel bleiben, Automobilhersteller, die wollen doch gar nicht unbedingt, dass man ihnen in die Karten guckt. Weil ja Wettbewerb bedeutet ja auch, nicht nur Vorteile im Produkt zu haben, sondern auch in der Produktion. Also glaubst du, da gibt es auch Barrieren, Eintrittsbarrieren, dass Unternehmen sagen, ich will gar nicht, dass man mir so in die Karten schaut?
Ja, das ist ein großer Punkt, der immer wieder aufkommt, auch im Gesamtkontext Digitalisierung. Auch schon vor ein paar Jahren gab es die gleiche Diskussion um Cloud-Dienste, wo man sagt, hey, ich will meine Produktionsdaten nicht auf einer Cloud haben. Letztendlich muss man sich immer vor Augen halten, dass sobald es einen realen Mehrwert gibt, der so nicht anders kreiert werden kann, wird sich es irgendwann dahin entwickeln. Und klar, die Unternehmen wollen ihre Daten nicht hergeben und dafür gibt es ja auch schon Möglichkeiten, zum Beispiel es gibt Ansätze, dezentralisierte Datenspeicherung per Blockchain und so weiter, wie man Data Ownership, wie man Datensicherheit sicherstellt. Da gibt es ja auch super viele spannende Forschungsprojekte gerade in dem Bereich, gerade auch Automobilbau. Catena X ist da gerade so ein großes Forschungsprojekt, was sich genau mit dem Thema auseinandersetzt, wie kann ich Datenräume schaffen die innerhalb dieser Datenräume dann auch meine Daten souverän halten. Und da sind wir wieder bei dem großen Punkt, was das Metaverse mit sich bringt. Es hat eben die Chance, diese ganzen Themen unter einen Hut zu bringen. Also aktuell reden wir denn im Kontext Industrie 4.0, aber das sind ja auch alles Themen, die vereinen sich dann unter sozusagen dem großen Schirm Metaverse. Und da werden dann eben, oder es hat auch die Möglichkeit, dann Branchensilos aufzubrechen, dass man eben sagt, es ist nicht nur die Automobilbranche, sondern da kommen eben auch noch andere Branchen dazu, wie zum Beispiel Kreativwirtschaft. die sind da aktuell mit die Vorreiter, was, was die Entwicklung im virtuellen Raum angeht, durch Game Engines, durch virtuelle Avatare. Wir hatten zum Beispiel, schwebt jetzt vielleicht ein bisschen vom Thema ab, aber wir hatten auch super interessante Gespräche mit der Filmakademie Baden-Württemberg. Und die sind da ganz vorne mit dabei, was digitale Schauspiele angeht, digitale Filmsets. Und dieses ganze Wissen, das kann man natürlich auch nutzen, denn das ganze Know-how, um zum Beispiel Unternehmen im produzierenden Gewerbe da neue Möglichkeiten zu eröffnen.
Ja, es gibt ja mittlerweile Influencer, die gibt es ja in echt gar nicht in real. Das sind ja wirklich Avatare, virtuelle Personen, die auch schon die Kaufentscheidungen von Menschen beeinflussen. Was mich noch interessieren würde, wir haben dieses Beispiel Automobilindustrie gebracht und dann den OEM, also der das Auto baut. Was machen wir denn mit den vielen hundert und tausend Zulieferern? Ist es für die auch schmackhaft zu sagen, ins Metaverse zu gehen, die vielleicht nur einen Sensor haben?
Ja, wir sehen natürlich, dass je weiter hinten in der Lieferkette das Unternehmen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es ein klein- und mittelständisches Unternehmen ist. Und beziehungsweise, das will ich vielleicht gar nicht so pauschalisieren, es gibt ja auch direkte Zulieferer, die vielleicht als KMUs gelten. Aber wir sehen, dass sich die deutlich schwerer tun, da schon zu investieren und in das Metaverse einzusteigen. Aber letztendlich haben die ja auch einen Vorteil daraus, wenn die Teil eines gesamten Datenraums sind und ein Teil der virtualisierten Lieferkette sind und eben ganz genau wissen, was macht mein jeweiliger Zulieferer, vielleicht mein Rohstofflieferant. Kann ich über diese Daten, die miteinander verbunden sind, auch frühzeitig irgendwelche Probleme an meinen OEM melden? Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber wir sehen natürlich auch, dass gerade bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen da die Digitalkompetenz noch hinterherhängt. Und da ist dann auch ein Metaverse eine Möglichkeit, diesen Unternehmen neue Zugang zu neuen Ressourcen zu bieten, in einer virtuellen Welt, die sie so an Personal vielleicht gar nicht vor Ort bekommen könnten.
Vielleicht ist es ja auch so, vielleicht brauchen wir ja ein Metaverse Baden-Württemberg. Das ist eine spontane Idee jetzt natürlich, also haben wir nicht vorher besprochen, aber warum muss es denn eigentlich immer Silicon Valley sein, wenn wir hier so systematisch vorgehen? Aber ich glaube, wir können das ja noch zum Ende, kannst du die Frage vielleicht beantworten. Was mich interessieren würde, du hast gesagt, Kompetenzatlas, über 700 Unternehmen zu finden, die sich mit relevanten Technologien auseinandersetzen. Geht es da auch um die Technologien, wie ich das Metaverse erlebe? Also zum Beispiel die VR-Brille? Oder geht es da eher um, ich bin ein Unternehmen und kann mich im Metaverse irgendwie tummeln?
Völlig unterschiedlich. Also von diesen über 700 Unternehmen und Institutionen würde ich behaupten, dass nicht mal alle Unternehmen von ihrem Glück wissen, dass sie Metaverse-relevante Technologien entwickeln. Da geht es vom Sensorhersteller über beispielsweise auch Hersteller von Linsen, von Optik, welcher denn wieder Zulieferer theoretisch von solchen Brillen sein könnten, aber auch direkt Anwendungsentwickler für Metaverse-Anwendung in einer virtuellen Welt. Und das ist gerade so der Kernpunkt, dass eben all diese Unternehmen in ganz vielen Bereichen des Metaverse aktiv werden können. Also es gab eine Studie von, ich glaube, Nokia und Ernst Young, die haben festgestellt, dass unter den fünf großen Themen, die das Metaverse voranbringen werden, sind eben nicht nur die Plattformanbieter wie Google, Apple und Co., sondern auf Platz 3, 4, 5 sind auch die Industriezulieferer, ist die Gaming-Branche. Das fünfte habe ich jetzt gerade vergessen, aber das sind gerade auch und Softwareentwickler waren es. Und das sind alles Branchen, die auch traditionell in Baden-Württemberg konstituiert sind.
Ja, also Gaming, klar, kann man mittlerweile auch weltweit spielen. Also ich habe ein Spiel, da logge ich mich ein auf meinem Handy und dann spiele ich das mit anderen, die ich gar nicht kenne, am anderen Ende der Weltkugel. Sowas gibt es ja schon.
Ja.
Wird dann ist das die Vorstellung, was Gaming angeht, oder geht es eher um dieses Thema Crowdsourcing, also dass zum Beispiel aus verschiedensten Ecken der Welt Menschen daran arbeiten, ein Spiel zu entwickeln? Ist ja auch so ein Ansatz, den gibt es schon seit den 90ern. Mhm. Dieses Crowdsourcing, komm, lass uns alle unsere Gehirne, unsere Synapsen vernetzen und ein neues Spiel entwickeln. Könnte das auch eine Idee sein?
Also der eine Aspekt ist natürlich die kollaborative Interaktion in der Arbeitswelt. Das heißt, zusammen zum Beispiel ein Spiel zusammen kreieren. Das geht natürlich aber auch in ganz anderen Branchen, also in der Baubranche, im produzierenden Gewerbe, in der Medizintechnik, wo auch immer. Das andere war die Spieleindustrie selber. Da geht es vielleicht auch gar nicht mal nur darum, dass man Spiele kreiert, sondern auch um die Plattform. Ich denke da zum Beispiel an die größten prominenten Unity und Nvidia, die mittlerweile eben Toolkits an den Start bringen, bei denen es gar nicht nur darum geht, Spiele zu kreieren, sondern das ist ein komplett geschlossenes oder eben offenes Ökosystem, wo man ganz viele verschiedene Tools von 3D-Asset-Entwicklung über KI-Anbindungen oder Anbindungen für KI-Services bis hin zu Simulation alles miteinander verbinden kann und kombinieren kann und gleichzeitig asynchron diese Projekte über global vernetzt kollaborativ dran arbeiten kann. Und dahingehend werden solche Plattformanbieter immer relevanter. Und die kommen eben aktuell aus der Gaming-Industrie, aus der Spielebranche. Und da ist sehr viel Entwicklung gerade.
Und ich meine, die Politik hat ja verstanden, es gibt da etwas. Und die große Frage ist, sollen wir uns damit beschäftigen? Und die Antwort, die du geben kannst, ist ja, wir sollten uns damit beschäftigen. Oder liebe Unternehmen in Baden-Württemberg, beschäftigt euch damit.
Wir müssen uns ganz explizit damit beschäftigen. Unsere Haupthandlungsempfehlung, die wir auch gegeben haben in unserer Studie, ist der wichtige Punkt, dass wir sagen, es muss ein Ökosystem aufgebaut werden in Baden-Württemberg, dass wir eben nicht, wie bei so vielen anderen Themen, im Nachhinein dann hinterherhängen. Und dieses Ökosystem muss letztendlich ein Orchestrator sein, um die Themen, die ich schon alle genannt habe, um branchenübergreifend Unternehmen zusammenzubringen, aber auch Verbände, die Gesellschaft, Forschungsinstitute, Universitäten, die müssen alle an einen Tisch gebracht werden, um langfristig so ein Ökosystem zu etablieren, nicht nur auf dem Stift und Zettel, sondern auch dann eben virtuell. Warum nicht im Metaverse? Und wir müssen dafür auch Infrastruktur, Metaverse-fähige Technologien verwenden. Und da ist es noch ein langer Weg hin. Dafür müssen Thema Interoperabilität, dafür muss Normung, Rechtssicherheit vorangetrieben werden. Dafür muss mehr Verständnis geschafft werden bei den Unternehmen für das Thema Metaverse. Dafür sind natürlich solche Podcasts wie hier hoffentlich hilfreich. Aber da muss man eben auch so ein Ökosystem nutzen, um die besonders auch kleinen und mittelständischen Unternehmen abzuholen und ihnen aufzuzeigen, wo sind die Nutzen, wo sind die Potenziale. Wir müssen, wie auch schon gesagt, den KMUs Zugang zu neuen Ressourcen, zu Fachkompetenz und zu neuen Technologien ermöglichen. Und als ganz wichtigen Punkt die Netzwerke, die wir schon haben in Baden-Württemberg, wie zum Beispiel dem Virtual Dimension Center, die mit uns gearbeitet haben, aber auch die Digitallotsen, die Digitalhubs, dass wir die gute Voraussetzung, die wir haben in Baden-Württemberg, nutzen und das weiter ausbauen, um so ein Ökosystem zu erschaffen. Und dann können wir auch als Baden-Württemberg eben weltweit mitmischen, können wir vorne mit dabei sein, wenn es um die Entwicklung im und um das Metaverse geht.
Das heißt, diese Studie, die ihr erstellt habt, die gilt es jetzt unter Land und Leute zu bringen, damit Leute das lesen, sich damit beschäftigen und im Idealfall im Unternehmen jemanden abstellen, der sagt, ich beschäftige mich jetzt damit in meiner Arbeit oder abseits meiner Arbeit, aber ich finde es eine gute Möglichkeit. Also das wäre jetzt the next step, zu überlegen, das in die Breite zu bringen. Sind wir schon an dem Punkt? Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, natürlich. Also es schadet niemals, sich mit dem Thema schon mal auseinanderzusetzen, egal auf welchem digitalen Stand man in seinem Unternehmen ist, auch egal in welcher Branche man mit seinem Unternehmen arbeitet. Die Studie runterladen kann ich natürlich immer empfehlen. Aber letztendlich geht es auch um die ganz klare Umsetzung, denn ja, an die nächsten Schritte. wie ich gerade gesagt habe, ein solches Ökosystem aufbauen, auch Leuchtturmprojekte damit umsetzen, die dann auch aufzeigen, was technisch möglich ist, was State of the Art ist. Und dafür braucht es natürlich auch Förderung, die denn letztendlich durch Investitionen der Unternehmen, aber auch als Förderung von der Politik kommen muss.
Das heißt, der nächste Schritt könnte so ein Konsortialprojekt sein, gefördert von der Politik, Betrag X, wo sich Unternehmen beteiligen können oder auch Verbände oder halt Institutionen wie Fraunhofer, um dann den nächsten Schritt zu machen.
Das würden wir uns wünschen, ja.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht gibt es ja auch Cyberland 2.0 eine Studie. Man hat es ja auch mitbekommen mit der Digitalisierung Industrie 4.0. Es war ein langer Weg. Es war eher ein Marathon. So im Nachgang für viele Unternehmen, wenn man die fragt, es war kein Sprint. Metaverse auch ein Marathon, oder?
Ja, das wird sicherlich für viele Unternehmen, wenn man jetzt die Studie hinlegt und sagt, guckt mal, Metaverse ist cool, wird das nicht von heute bis morgen umgesetzt werden. Ja, es wird sicherlich ein langer Weg, aber wir sind auch an dem Punkt, wo wir sagen, wir dürfen nicht wie sonst den Marathon erst später starten.
Von daher finde ich es gut, wir sind Vorreiter wie in so vielen Dingen, also Baden-Württemberg, auch jetzt im Thema Metaverse, sich damit zu beschäftigen. Ja, freut mich, dann haben wir quasi erfahren, ja, da ist ein bisschen was los, es gibt viel Potenziale und wie so oft, man muss anfangen, den ersten Schritt gehen. Der ist jetzt gemacht, jetzt geht es um den zweiten Schritt und dein Plädoyer wäre, weitermachen.
Ja, weitermachen und wie eingangs erwähnt, es ist viel im Metaverse los und es wird noch super spannend, was die nächsten Jahre auf uns wartet.
Also dann Plädoyer an der Stelle oder guckt mal rein, liebe Hörerinnen und Hörer, was da so los ist im Metaverse. Also euch werden nicht nur B2C-Marken begegnen, sondern vielleicht die ein oder andere B2B-Marke und ansonsten einfach mal ausprobieren.
Ja.
Super, dann vielen herzlichen Dank, Franz, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir könnten natürlich noch viel mehr plaudern, aber ich glaube, so die Quintessenz hast du gut auf den Punkt gebracht, was die Studie ausmacht und ansonsten einfach mal nachlesen in einer ruhigen Minute und mehr erfahren über Cyberland.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War auf alle Fälle ein spaßiges Gespräch.
Vielen Dank, bis dann, mach's gut, ciao.
Ciao.